Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Dass so etwas wie die Energiewende gescheitert ist, pfeifen ja mittlerweile sämtliche Spatzen von allen Dächern. Energie ist knapp und teuer geworden, tödlich für ein Industrieland. Energiewende oder Energieende hieß eine Podiumsdiskussion, die die Gesellschaft Fortschritt in Freiheit organisiert hatte. Dort wurden Fakten auf dem harten Boden der Tatsachen geliefert und die sind kritisch, extrem kritisch für ein Industrieland allzumal. So schaltet Deutschlands größter Kraftwerksbetreiber RWE in Nordrhein-Westfalen gerade 5 große Kohlekraftwerke ab. Der Bundesrechnungshof hatte in einem Sonderbericht noch davor gewarnt, dass die Stromversorgung Deutschlands mittelfristig nicht mehr sicher sei. Es fehlt danach an allem: zu wenig Strom, zu wenig Reservekraftwerke, zu wenig Stromleitungen, also Netze. Als wirklichkeitsfremd hat der Präsident des Bundesrechnungshofs alle anderslautenden Aussagen von Bundesregierung und der Bundesnetzagentur bezeichnet. Vor einem Jahr wurden die letzten 3 Kernkraftwerke abgeschaltet und seitdem muss Deutschland Strom aus den Nachbarländern importieren, solange die jedenfalls liefern. Habeck findet das gut. Ein Teilnehmer der Diskussion war Detlef Ahlborn, der selbst eine Maschinenbaufirma leitet. Er ist studierter Maschinenbauingenieur mit ausgesprochener Affinität zu höherer Mathematik, wie er selbst sagt, also nichts für Grüne. Zu Beginn beantwortete er die Frage, wie lange es sein Unternehmen noch geben würde, wenn er so planen und wirtschaften würde, wie es derzeit die Bundesregierung und das Bundeswirtschaftsministerium unter Minister Habeck tut.
Naja, also spätestens ab dem Augenblick, wo also mit Stromausfällen zu rechnen ist, spätestens dann wird es für mich ernst werden und für jede andere Firma in Deutschland natürlich auch. Da wird ja gern so eine wunderschöne Floskel kolportiert, das nennt sich Demand-Side-Management. Das heißt also so viel wie, dass sich der Verbraucher der Erzeugung anpasst. Also mit anderen Worten, dass ich die Produktion, meine Jungs nach Hause schicke, wenn es keinen Strom gibt oder wenn zu wenig Strom da sein sollte. Das nennt sich dann Intelligent Grid. Und mit einem Intelligent Grid will man das dann anfangen. Ich habe da so einen schönen Vergleich. Stellen Sie sich bitte vor, Sie fahren mit Ihrem Auto auf der Bundesstraße und vorhin ist ein LKW, der fährt mit Tempo 60. Sie schalten jetzt runter in den dritten Gang und treten das Gas durch und wollen überholen, setzen den Blinker links. Und dann erscheint in Ihrem Display eine Fehlermeldung: zurzeit sind nur 2 Zylinder verfügbar, bitte versuchen Sie es später noch einmal. Dann sind Sie bei Demand-Side-Management. Ja, und wenn denn die Leute, das hatte ich kürzlich wieder überlebt bei einer Veranstaltung, ich bin da öfter unterwegs, wenn die Leute dann durch die Lande ziehen und uns erklären, dass die zu errichtenden Windkraftanlagen und Solaranlagen so viele Haushalte mit Strom versorgen. Diese dazu gebauten Anlagen werden genau keinen einzigen Haushalt mit Strom versorgen. Weder die mit Windkraft betriebenen, noch die mit Solarkraft betriebenen. Warum? Weil es einfach windstille Nächte gibt. Wer das nicht glaubt, der soll an einem lauen Sommerabend grillen. Und wer an einem lauen Sommerabend mal gegrillt hat, wird feststellen, erstens, dass es dunkel wird und zweitens, dass kein Wind weht. Das ist ungefähr so, wie wenn man die Wasserversorgung, ein wunderschönes plastisches Beispiel, die Wasserversorgung, wenn Sie die Wasserversorgung von Ihrem Haus umstellen wollen und die Wasserversorgung vom öffentlichen Netz abkneifen und die Wasserleitung an die Dachrinne anschließen. Und der Regeneintrag vom Dach wird dann die Wasserversorgung Ihres Hauses übernehmen. Dann können Sie dieses Demand-Side-Management am eigenen Leib studieren. Dann werden Sie feststellen, dass also die Benutzung der Toilette und die Dusche regelmäßig ausfällt. Warum? Weil es nicht regnet. So einfach ist das und das mit dem Wind ganz genauso. Wir wissen natürlich, dass eine solche Wasserversorgung eines Hauses zu Hause ganz einfach möglich ist mit einer Zisterne. Aber die Zisterne ist genau das Problem der Energiewende. Der Energiespeicher für die großen Mengen an Energien, den gibt es nicht. Und ich gehe einen Schritt weiter. Es gibt ihn nirgendwo in der Welt. Und es wird ihn auch in Deutschland nicht geben. Und das kann man zeigen. Das ist eine etwas anspruchsvollere Aufgabe, die man aber durchaus mit Papier und Bleistift, man braucht da keine großen Computer für, mit Papier und Bleistift kann man sich überlegen, wie groß ein Speicher zu sein hat. Und dieser Speicher ist für unser Deutschland so groß, dass er nicht umsetzbar wird. Nur damit Sie mal eine Größenordnung kriegen, Man bräuchte als Pumpspeicherkraftwerk zweimal den Bodensee, einen Bodensee da, wo er ist, und einen zweiten in 400 Meter Höhe da oben drüber. Der eine ist das Unterbecken, der andere ist das Oberbecken. Und dazwischen da haben wir die Stromversorgung. Das würde für Deutschland funktionieren, nur damit wir mal eine Idee kriegen, von was wir hier reden. Und ich sage, ich mache Ihnen die Voraussage, genau das wird nicht funktionieren. Das ist völlig illusorisch. Wir sind hier einer Illusion aufgesessen. Und alle diese Konzepte, die da überall kolportiert werden, mit Verlaub, die halte ich für hanebüchenden Unfug. Es hat sich dabei eine ganze Industrie breit gemacht. Wir hatten da eben schon mal so andeutungsweise von gehört. Das ist in meinem Fachbereich leider genauso. Ja, warum das so ist, ist mir unbegreiflich. Die Tugend der Wissenschaft ist auch in unserem Land wirklich zum Teufel.
Eine weitgehend ideologisierte Wissenschaft hat dafür gesorgt, dass kaum mehr Kritik geübt wird, sondern nur noch ein schrecklicher Einheitsbrei von Instituten und Universitäten zu hören ist. Die sogenannte Energiewende wird gelingen. Für den größten Unsinn werden Forschungsgelder verteilt, wenn sie nur Klimawandel und Energiewende im Mund führen. Klar, es gibt noch einige wenige Ausnahmen. Die Lage ist ja mittlerweile vielfach ausführlich beschrieben. Für Detlef Ahlborn sind die Konsequenzen klar.
Also zunächst mal steht hinter diesem ganzen Stromversorgungsthema ein elementares, fundamentales Gesetz, das ist der Kirchhoffsche Knotensatz, der besagt, dass nur so viel Strom verbraucht werden kann, wie produziert wird und umgekehrt. Wir müssen für jeden, der den Strom verbraucht, auch den entsprechenden Strom ins Netz einspeisen. Und wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, hat das verheerende bis vernichtende Folgen. Wir brauchen für die Stabilität des Stromnetzes die Schwungmasse von den großen Kraftwerks-Turbogeneratoren. Diese Schwungmassen sind der Ultra-Kurzzeitspeicher, um das mal zu demonstrieren. Das kann man sich ganz leicht überlegen. Wenn Sie zu Hause, sagen wir mal, Ihre Sauna einschalten, dann zieht es da, 3, 4, 5 kW aus dem Netz. Und die Frage ist, wenn Sie das in dem Augenblick, wo Sie das einschalten, wo kommt die Energie her? Und diese Energie kommt tatsächlich aus der Schwungmasse der Rotoren. Die werden in diesem Augenblick ein kleines bisschen langsamer, aber diese gewaltige Schwungmasse bügelt das aus. Jede Reduktion dieser Schwungmasse reduziert die Stabilität des Stromnetzes. Das müssen Sie nur weit genug treiben und in den Entwicklungsländern ist das gang und gäbe. Da gibt es eine Störung dieses Gleichgewichts und dann kann so ein Stromnetz mal zusammenbrechen. Und je mehr wir abgeschaltet haben, desto gefährlicher wird das. Und ich habe mich etwas gewundert über diese Zahlen, die ich hier gehört habe. Denn nach den jüngsten Berichten, namentlich vom Bundesrechnungshof, betreiben wir heute unser Stromnetz an der Grenze. Wie man auf den Gedanken kam, danach 6-7 Gigawatt Erzeugungsleistung abzunehmen, das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Und auch der Chef der E.ON, ich glaube, es ist der Herr Birnbaum, der hat uns genau in dieser Frage vor kurzem was Wunderschönes gesagt, ich zitiere das mal: Wir müssen uns in Fragen der Energiewende endlich ehrlich machen. Nochmal, wir müssen uns ehrlich machen und dazu zählt, die bitteren, einfachen, schlichten Zahlen mal zur Kenntnis zu nehmen. Danke.
In der freien Wirtschaft ist Frank Heidmann tätig. Er kommt aus dem Elektrobereich und berät heute als Projektleiter unter anderem Kommunen. Und er soll das umsetzen, was als Energiewende bezeichnet wird. Er kommt also direkt aus der Praxis und erlebt, wie das in den Kommunen abläuft, wenn die von Projektierern von Windkraftanlagen überrannt werden, die das Blaue vom Himmel versprechen, wenn die Kommunen nur schnell möglichst viele Windräder genehmigen.
Meine Hauptaufgabe ist ja die, das umzusetzen und für Grundstückseigentümer, Kommunen die Sache zum Laufen zu bringen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich habe hier mal so einen Nutzungsvertrag, wo ich mal mitgebracht, kann das nachher mal was draus vorlesen. Denn die Frage steht ja, die Politik sagt, so und so viel Windkraftanlagen, so und so viel Anlagen müssen gebaut werden. Ist das überhaupt rechtlich durchsetzbar? Normalerweise gar nicht. Es gibt kein Gesetz, der jemand verpflichtet, eine Windkraftanlage auf seinem Grundstück zu setzen. Gibt es nicht. Es gibt keinen Zwang. Es ist eine komplette Freiwilligkeit. Die beruht nur auf Geld. Man muss die rechtliche Lage sehen. Das heißt, wir haben Netzbetreiber, die Versorgung für die Bevölkerung übernehmen in diesem Land. Und die haben ein Gesetz hinter sich, weil sie den Versorgungsauftrag haben. Und die können das umsetzen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Die Energieparks, Photovoltaik und Windkraft nicht. Das sind rein Privatunternehmen, die nur ihr privates Interesse haben. Ich kann sie zu nichts verpflichten und zu nichts zwingen. Sie müssen nicht liefern, sie müssen nicht da sein. Und wenn sie in Urlaub fahren und stellen ihn ab, müssen sie auch nichts für die Versorgung beitragen. Null. Das heißt, dass sämtliche rechtlichen Vorgaben komplett unterschiedlich sind. Das wird von den meisten Menschen gar nicht erkannt. Deswegen könnten normalerweise, wenn man so will, dürften gar keine Anlagen entstehen. Das ist einfach nur der Faktor Geld. Ich beschäftige mich eigentlich nicht mit diesen Anlagen, sondern mit der Anbindung. Und das macht folgendes Problem. Da wird ein Park ausgewiesen, was auch immer das ist. Und der muss da angeschlossen werden ans Stromnetz. Da ist ja vielleicht der Anschlusspunkt 10 Kilometer entfernt. Dann müssen Sie mit der Trasse durch 20, 30, 40 Grundstücke durch. Wenn die sich alle verweigern, den nicht durchzulassen, entsteht der Windpark nicht. Weil die Bank braucht die Garantie, dass die Trasse kommt. Die Anschlusstrasse. Die kann nicht erzwungen werden. Rechtlich nicht möglich. Das muss klar sein. Das wissen aber Kommunen und Ämter nicht und die wissen gar nicht, wie sie sich dagegen wehren können. Die Möglichkeit, sich gegen zu wehren, ist möglich. Das muss man natürlich vorher über Beschlüsse klar kommunizieren. Ansonsten werden Rechte von Gemeinden ausgehebelt. Ich bin dazu da, das durchzudrücken. Ich mache das bis ins Grundbuch rein, notariell fest, dass die Anlagen reinkommen, also die Trassen reinkommen. Der zweite Step, das ist das eine, ist der größte Kostenpunkt, der danach entsteht, dass das Versorgungsnetz der Energieversorger danach angepasst werden muss. Das muss angepasst werden. Und da beginnen die Bauarbeiten nochmal. Die sind ja vielleicht 20, 30, 40 Kilometer entfernt. Und die Kosten kriegen sie alle dann aufs Auge gedrückt. Das sind denn die Netzkosten, die sie dann kriegen. Und mit jedem weiteren Anschluss werden Sie und ich mehr bezahlen.
Völlig überfordert sind bei diesen Spielchen die Kommunen. Die haben von den juristischen Taschenspielertricks keine Ahnung und werden gnadenlos über den Tisch gezogen.
Ist egal, welches Bundesland jetzt ich nehme. Ein Bundesland weist Flächen aus für Windparks. Die sind dann irgendwo nach naturschutzrechtlichen Linien oder wie auch immer, die ausgewiesen werden, wo es möglich ist. Das ist nicht bindend. Das sind nur Kreise auf Papier, mehr nicht. Das Besondere daran ist, das wird zwar genehmigt alles und es wird den Bürgern auch vorgelegt. Nun kommt der entscheidende Fakt, diese Ausweisung der Gebiete im ersten Step, da können die Bürger Einsprüche machen, ob sie das haben wollen oder nicht. So, und die Einsprüche werden geprüft. Die Einsprüche werden von Juristen geprüft. Und diese Juristen sind die gleichen, die auch die Windkraftanlagenbetreiber begleiten. Das ist der Punkt. Und die machen die Abwägung. Das Planungskonsortium der Regierung ist nur vorgeschoben. Die haben drastisch gesagt keine Ahnung. Die wollen auch nicht. Die werden bloß davor gestellt. Die machen eine Veranstaltung so wie diese hier. Da sitzen dann eben 30, 40 Bürger, lassen das alles über sich ergehen, den Unmut, und machen den Haken ran. Das ist alles. Das ist eine Alibi-Veranstaltung. Denn ist zwar der Plan auf dem Papier genehmigt, aber es ist noch keine Anlage gebaut. Und dann gehen die Richter los und belatschen die Kommunen. Die sind alle klamm, die sind alle arm und versprechen denen einen Spielplatz oder ein halbes Feuerwehrauto. Das ist nichts. Das ist normalerweise vom Gegenwert gar nichts. Also die Leute hätten eigentlich mehr davon, das Ding abzulehnen, um ihre Landschaft zu erhalten. Weil wenn die Gemeinde zum Beispiel sagt, über meine Grundstücke wird kein Kabel gezogen, die können Beschluss machen. Gibt's nicht, wir verweigern das. Dann haben die Errichter ein Problem. Die können die Gemeinde nicht zwingen. Also ich versuche das zu vermeiden, selber diese Sachen zu machen. Ich bin hauptsächlich für die Energieversorger tätig. Und es gibt Drittgeschäfte, was die Energieversorger machen. Und das ist das Problem. Die spielen den Seriösen vor, geben ihre Räumlichkeiten und ihre Sachen und sagen, wir sind jetzt die Guten, wir sind ja die Versorger. Und die haben das Know-how, Die haben ein Planungsbüro, die haben die Baumaschinen, die haben die Firmen. Wir machen für euch die Anbindung. Und unter dem Deckmantel, unter dem Label, wo nur, wenn man die erste Seite umblättert, steht, für wen das eigentlich gemacht wird, steht denn der Anlagenbetreiber. Und für den unbedarften Bürger und für die Kommune sieht es im ersten Blick aus, als wäre das immer der gute Versorger. Diese Methode gibt es auch. So. Und die Leute lesen sich aber ihre eigenen Verträge nicht durch. Die Kommunen sind juristisch und auch die Städte juristisch nicht dazu in der Lage, diese Verträge zu lesen. Die Juristen sind nicht gebildet. Die Gemeindevertreter sind alle ehrenamtlich. Die haben null Ahnung und sehen im ersten Step nur das Geld und sehen an nicht die Folgekosten und die ganzen Krampen, die in den Verträgen sind. Das sind richtig Krampen. Ich könnte jetzt hier mal ein Stück vorlesen und dann könnte ich Ihnen im ersten Text nur am Einleitungstext, der ist ganz kurz, sind so viele Fehler drin, es ist unglaublich. Ich lese hier mal, das ist ein Privatvertrag, der würde aber auf eine Gemeinde genauso zutreffen. Die Nutzerin, also das ist der Anlagenbetreiber, plant in der Gemarkung sowieso, in welcher die Vertragsgrundstücke des Grundstückseigentümers liegen, einen Windpark, sowieso, bestehend aus einer oder mehreren Energieanlagen mit einer Nennleistung bis zu voraussichtlich 10 Megawatt und einem Rotordurchmesser bis zu 200 Meter, sowie einer Nabenhöhe von bis zu 200 Meter, einschließlich der erforderlichen Infrastruktur wie Zuwegung, Anschlussleitung, Trafo, Übergabestation, selbst oder durch eine oder mehrere Betreibergesellschaften zu errichten und zu betreiben. Ist Ihnen was aufgefallen? Was gar nicht geht, ist zu schreiben, voraussichtlich 10 Megawatt. Das ist ein Gummiband. Ne? Denn die Anzahl der Grundstücke sind nicht benannt. Das ist auch variabel. Nicht eine oder mehrere Windenergieanlagen. Also wie viele denn nun? Eine oder mehrere? Eine oder 10 oder 20? Von bis zu 200 Metern? Also wie hoch ist sie denn nun? So wie einer Nabenhöhe von bis zu 200 Metern und weiter. Selbst oder durch eine oder mehrere Betreibergesellschaften zu errichten und zu betreiben. Also mit wem mache ich hier einen Vertrag? Das wird blanko unterschrieben. Bei einigen Leuten, die unterschreiben das blanko und Gemeinden unterschreiben das blanko oder an der ersten Seite. Ich sage immer zu den Leuten, wenn ihr so ein Pamphlet kriegt, das auf drei Seiten zusammenstreichen. Ich könnte jetzt noch andere Beispiele machen. Das ist der Krux an der ganzen Sache, dass die Leute uninformiert sind, unbedarft. Den legt man ihnen vor. Welcher Mensch legt einem vor und macht sich nicht schlau, was man ihnen da vorlegt? Das ist ein Todesurteil. Denn am Ende bleiben die Leute auf den Kosten sitzen beim Rückbau. Im schlimmsten Fall. Dann ist das Geld, was sie gekriegt haben, im Rückbau wieder weg.
Thomas Mock ist Rechtsanwalt und seit 30 Jahren ist er als Anwalt in Sachen Windkraft unterwegs. Er hat von Anfang an mitbekommen, wie sich der Schwindel Bahn brach. Er räumt auch mit dem Märchen auf, dass die Windräder angeblich so umweltfreundlich sind. Er weist vielmehr deutlich auf die Umweltschäden durch die Windräder hin und welch ungeheurer Berg an Sondermüll sich hier auftürmt und was auf Kommunen und Länder zukommt.
Also es ist so, dass im Hinblick auf die Entsorgung folgende Probleme bestehen. Punkt 1, natürlich können die größten Teile der in den Windanlagen verbauten Materialien wiederverwendet werden. Stichwort Kreislaufwirtschaft, Recycling. Das Problem ist nur, Kreislaufwirtschaft und Recycling ist energieintensiv. Das heißt, das Recyceln der Wertstoffe ist nur dann wirtschaftlich, wenn Energie billig ist. Derzeit wird aber Energie teuer gemacht. Und je teurer die Energie ist, desto unwirtschaftlicher ist Kreislaufwirtschaft und Recycling. Und das hat zur Folge, dass zwar viel von Recycling gesprochen wird, aber Recycling ist, um das nochmal deutlich zu machen, da sind auch sehr viele Missbräuche von Definitionen und Begriffe. Recycling liegt nur dann vor, wenn ich aus dem Wertstoff, der aus dem Produkt gewonnen wird, wieder dasselbe Produkte herstellen kann aus dem der Recyclingwertstoff gewonnen wurde. Typisches Beispiel, aus der Aludose wird wieder eine Aludose. Das kennen Sie bestimmt alle. Das ist dann ein Recycling auf Produktebene. In der Regel wird aber gerade bei Windanlagen hier sehr viel missbräuchlich die Begriffe Recycling verwendet, nämlich indem aus dem Stahl nicht nochmal ein Stahlturm für die Windanlage hergestellt werden kann, weil die Qualität des Stahls durch Recycling in der Regel nicht wiedergewonnen werden kann, sondern ein minderwertiges Stahlprodukt in verschiedenster Art und Weise. Und das hat zur Folge, dass ich auf der einen Seite aber für das Recycling dieses Stahls sehr viel Energie aufwende. Und diese Energie und die Kosten rechnen sich nur, wenn ich mit dem Stahl wieder einen Stahlsturm für Windanlagen herstellen kann. Das kann ich aber nicht, weil die Qualität des Materials minderwertig ist nach dem Recyceln. Das heißt, ich kann den Stahl nur für ein minderwertiges Produkt, ein weniger wertiges Produkt verwenden. Und das wiederum ist viel zu teuer, um es aus diesem recycelten Werkstoff herzustellen. Es ist stattdessen viel billiger, originäres Stahlmaterial aus anderen Quellen zu nehmen, weil das billiger ist, um das Produkt herzustellen, nämlich das minderwertige Produkt aus diesem Material. Mit anderen Worten, es wird viel von Kreislaufwirtschaft und Recycling gesprochen, die aber in der Praxis gar nicht stattfindet. Große Teile des Recyclings sind Downcycling, also ein weniger wertiges Produkt, was im Hinblick auf den Energieaufwand sich in der Regel wirtschaftlich kaum oder wenig rechnet. Und deshalb ist auch diese Behauptung, ja, große Teile werden recycelt, nicht wirklich belastbar, weil durch die zunehmenden Energiekosten, die ja, wie wir wissen, nur steigen können und werden, dieses Recycling in Zukunft immer weniger wirtschaftlich darstellbar ist. Das heißt, ein Recycling bei den Windanlagen fällt weitestgehend weg. Und dann haben wir noch die Besonderheit der Rotorblätter. Die Rotorblätter bestehen also aus GFK, GFC, Mixmaterialien mit Epoxidharz, inklusive Bisphenol A und PFAS Ewigkeitschemikalien, also ein hochtoxisches Material, was nicht nur beim Betrieb der Anlagen zu erheblichen Abrieben führen, die auch von der Windindustrie selbst unbestritten dargestellt werden, aber nicht im Hinblick auf die Mikropartikel, die dann abgelöst werden von der Oberfläche und die Ewigkeitschemikalien, die sich in der Rundumgegend schön in die Äcker und landwirtschaftlichen Flächen dann einbinden und nicht mehr herauszuholen sind, sondern die Windindustrie bestätigt das insoweit, dass sie sagt, ja, wir haben jedes Jahr erheblichen Oberflächenverlust an den Rotoren, Leading-Edge-Probleme, aber die werden ja repariert. Die müssen auch repariert werden, weil je rauer die Oberfläche ist, desto lauter wird die Windanlage, weil die Rotorblätter sind das wesentliche Lautschallemissionsmerkmal, sondern auch der wirtschaftliche Ertrag der Rotorblattoberfläche wird durch die Rauigkeit geringer. Es gibt also verschiedenste Darstellungen, wonach pro Jahr 1, 2, 3% die Anlage weniger Strom erwirtschaftet durch den Abrieb der Oberfläche, die die Oberfläche so rau macht. Deshalb müssen die regelmäßig repariert werden und allein das bestätigt ja inhärent, welch großer Abrieb an den Oberflächen stattfindet, sonst bräuchte man sie ja nicht zu reparieren. Und dieser Abrieb, da kann man sich drüber streiten, aber es gibt vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags aus dem Jahr 2020 auf der Basis von Fraunhofer Überlegungen von 30 Meter langen Rotorblättern, wo 10 Meter eben relevant sind, wo erheblicher Abrieb stattfindet und das zu 45 Kilo Abrieb pro Jahr pro Windanlage führt. Nur wir haben heute nicht mehr 30 Meter lange Rotorblätter, wir haben heute Minimum 80 Meter lange Rotorblätter und die gehen in Richtung 100 Meter. Wenn wir also mal von 80 Meter langen Rotorblättern ausgehen, die heute Standard sind, müssen von etwa 40 Meter Länge ausgehen, die dem Wetter, der Aggression und dem Abrieb ausgesetzt sind und nicht mehr 10 Meter wie vom Wissenschaftlichen Dienst und dem Fraunhofer zugrunde gelegt. Das heißt, es sind nicht mehr 45 Kilo pro Jahr, sondern 45 mal 4, 180 Kilo pro Jahr. Jahr pro Windanlage. Und wenn Sie die 180 Kilo mal 25 Jahre Betriebsjahre rechnen, sind das zwischen 2 und 3 Tonnen, die pro Windanlage Mikropartikel und Ewigkeitschemikalien im Umfeld verbreitet werden. Das ist für den Betreiber erstmal kein Problem. Er kann ja jedes Jahr die Oberfläche und die Rotoren reparieren lassen. Aber die Umgebung, insbesondere wenn es landwirtschaftliche Flächen für die Herstellung von Lebensmitteln sind, leidet natürlich insoweit darunter, weil er eine kontinuierliche Kontamination mit Mikropartikel und Ewigkeitschemikalien stattfindet, die nach 20, 25 Jahren natürlich dazu führen müssen, dass diese Flächen landwirtschaftlich für Lebensmittelnutzung nicht mehr nutzbar sind. Das ist dann für die Landwirte mehr oder weniger eine Enteignung. Die EU will ja diese PFAS und Bisphenol A Chemikalien sowieso verbieten. Ob das jetzt in 5 oder 10 oder 20 Jahren stattfindet, ist eigentlich egal, weil wenn ich eine Fläche habe, wo in diesen rauen Mengen Mikropartikel wie auch natürlich in viel geringeren Mengen diese Ewigkeitschemikalien in die Böden gebunden sind und diese dann verboten werden, ist doch klar, dass auf Flächen, wo verbotene Chemikalien in welchen Mengen noch immer vorkommen, diese dann eher weniger noch für landwirtschaftliche Nutzung zur Herstellung von Lebensmitteln genutzt werden können. So, und wenn ich dann einen Schritt weitergehe, nämlich zu überlegen, was kann ich mit diesen Rotorblättern am Ende der Lebenszeit machen, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das Klassische ist die Pyrolyse in verschiedensten Ausformungen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen muss. Aber die Pyrolyse ist im Grunde ganz einfach ausgedrückt, dass die Materialien in die Bestandteile zurückverwandelt werden, chemisch. Das ist aber energetisch ein sehr hoher Aufwand. Und ich erreiche mit diesen dann zurückgeholten Grundbausteinen nicht mehr die Qualität, um damit Rotorblätter herzustellen. Die Qualität über die Pyrolyse, unabhängig von der hohen Energieintensität, führt dazu, dass die Qualität dieses dann recycelten, downgecycelten Materials nur noch etwa 60-70% der Qualität erreicht, die ich brauche, um damit Windrotoren herzustellen. Das heißt, ich habe auch hier ein klassisches Downcycling-Problem eines Materials, was ich keinesfalls mehr für Windrotoren nutzen kann, also kein Recyceln. Und wenn Sie dann mal sehen, was so behauptet und geschrieben wird, sehen Sie zwei Dinge. Einerseits wird dann gesagt, ja, wir können dann Bodendeckmaterialien damit herstellen und so weiter und so fort. Oder wir können in der Zementfabrik die eben als Brennstoff mitverwenden. Dann kann man dazu zwei Dinge sagen. Punkt eins, wenn sie in der Zementfabrik verbrannt werden, was heute häufig der Fall ist, dann gibt es zwei Effekte. Einmal erhebliche CO2-Emissionen durch das Verbrennen dieser Materialien, die beträchtlich sind. Und zweitens, durch diesen Effekt sind die Anlagen, die in den Zementfabriken verwendet werden, sehr schnell in einem Zustand, wo sie repariert werden müssen, beziehungsweise sie leiden unter erhöhtem Verschleiß durch diese Verbrennungsvorgänge. Und auf der anderen Seite, wenn ich damit eben Bodendielen oder ähnliche Baumaterialien als Downcycling-Produkte herstelle, sind das ja minderwertige Produkte, die in keiner Weise vergleichbar sind mit den Materialien, die ich für die Rotorblätter in der Original-Erstherstellung benötige. Und das ist dann ein Downcycling. Also das ist im Grunde eine Resteverwertung, um irgendwie noch darzustellen, dass ich was mit den Rotorblättern mache. Hat aber nichts wirklich mit Kreislaufwirtschaft und Recycling zu tun. Das heißt, hier wird viel Sand in die Augen gestreut, von wem auch immer. Und zwar seit über 20 Jahren, also seit 20 Jahren wird erzählt, wir tun da was, wir machen da was, wir wollen es irgendwann recyceln. Ja, wir haben da was vor, in 20 Jahren schaffen wir das. Und das gibt es seit 20 Jahren. Es ist so ungefähr vergleichbar wie mit der Fusionsenergie, wo uns auch seit 20 Jahren erzählt wird, in 20 Jahren wird es die geben. So ist das auch mit dem Recyceln von Rotorblättern. Es wird es nicht geben, weil es sowohl technisch wie wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Und das heißt, wir haben ja Riesenmengen von Entsorgungsproblemen, wo völlig offen ist, in welche Richtung es geht. Das wird momentan geschoben, weil durch die Effekte des hohen Strompreises der letzten 2 Jahre viele Windanlagen weiterlaufen konnten, weil sie unabhängig vom EEG aufgrund des hohen Strompreises noch irgendwie weiterbetrieben werden konnten. Aber jetzt, wo die Strompreise stark gefallen sind, ist das nicht mehr möglich, immer weniger möglich. Und die Reparaturen werden so teuer, dass es sich nicht mehr lohnt, die Anlagen dann noch fortführen zu können. Das kommt also jetzt mit Sicherheit auf Deutschland zu. Und was passiert jetzt? Jetzt will man also, um das in den Griff zu kriegen, öffentliche Sammelstellen einrichten, wo dann die Rotorblätter eingesammelt werden und die Öffentlichkeit soll quasi die Entsorgung finanzieren.
Es sind also in diesem Sektor unfassbare Gewinne möglich, Gelder, die von Stromkunden und Steuerzahlern bezahlt werden, und zwar garantiert. Kein Wunder also, dass Wirtschaftsminister Habeck gewaltig unter Druck gesetzt ist, endlich zu liefern und dafür zu sorgen, dass auch noch die letzte Ecke Deutschlands mit Windrädern zugepflastert wird. Deshalb wird die Windindustrie auch alles dafür tun, dass diese Geschäfte weiterlaufen, sagt Thomas Mock. Ob genügend Strom für ein Land dabei erzeugt wird oder nicht, ist dabei gleichgültig. Ebenso wie die Folgekosten.
Und wenn Sie das hochrechnen auf die Anlagen, die alle kommen oder kommen sollen, können Sie sich schnell vorstellen, es geht um Milliardenbeträge. Also nur als letztes Beispiel, in NRW sollen ja in den nächsten 5 Jahren etwa 1000 Windanlagen errichtet werden. Das sind bei 1000 Windanlagen mal 2 Millionen Euro Gewinn pro Windanlage mehrere Milliarden, die nur an Gewinnen im Raum stehen. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Industrie, die diese Gewinne realisieren möchte, alles tut mit viel Geld und viel Beziehungen, um das zu realisieren. Und zwar zu möglichst hohen Renditen, ohne für Entsorgung und andere Probleme aufkommen zu müssen. Es ist so, vielleicht noch mal kurz Erläuterung. Eine 5-Megawatt-Anlage kostet so 4 bis 5 Millionen Euro. Eine 5-Megawatt-Anlage hat bei gutem Standort etwa 20 Millionen Kilowattstunden Strom, die sie produzieren kann. Jetzt nur als einfaches Beispiel. Und Sie bekommen in NRW neben der 7,38 Cent Garantie von der Bundesnetzagentur noch sogenannte Regionalzuschläge. Also in NRW, Rheinland-Pfalz und in Süddeutschland gibt es Regionalzuschläge, weil der Wind ja nicht so stark ist. Kann man sich aber streiten, will ich auch nicht vertiefen. Auf jeden Fall, wenn Sie mal davon ausgehen, durchschnittlich 10 Cent die Kilowattstunde für Windstrom, bei 20 Millionen Kilowattstunden in die Windanlage produziert, sind das also pro Jahr ungefähr 2 Millionen Euro, die die Windanlage erwirtschaftet pro Jahr für den erzeugten Windstrom. Die Zahlen, die ich eben genannt habe, unterstellt. So, wenn eine Windanlage von 5 Megawatt aber nur 4 oder 5 Millionen kostet, habe ich also nach 3 Jahren ROI, also nach 3 Jahren das erwirtschaftet, was die Windanlage kostet. Und die restliche Lebenszeit von 17 Jahren ist Cash. Ja, natürlich muss ich für Pachtzahlungen sorgen, ich muss für den betrieblichen Unterhalt zahlen und so weiter und so fort. Aber jetzt passiert Folgendes, und das wissen die wenigsten. Wenn ich die Windanlage als Projektierer, also genehmigt bekommen habe und sie beim Hersteller bestellt habe, bekomme ich ja für die Genehmigung dieser Windanlage von der Bundesnetzagentur 20 Jahre EEG geschenkt. Das EEG wird geschenkt an den Projektierer, wenn der die Genehmigung vorliegt. Da gibt es zwar eine Ausschreibung, aber im Grunde ist die Ausschreibung nur pro forma. Möchte ich auch nicht in die Einzelheiten gehen, aber unterstellen wir das mal so. Das heißt, er bekommt 20 Jahre EEG geschenkt zu einem sehr hohen Renditeerwartung. Und der Projektierer macht jetzt ein Ding. Er verheiratet die Windanlage mit der EEG-Vergütung zu einem Package und das versteigert er an denjenigen, die das meiste dafür bezahlt. Und der Betreiber, der dann dafür bietet, zahlt also einerseits für die Windanlage, die 5 Millionen kostet, und zahlt dann auch für die EEG-Vergütung. Die EEG-Vergütung gibt ihm über die 20 Jahre ungefähr 10% Rendite. Das schöpft aber der Projektierer ab, indem er ja viele Interessenten hat und höchstpreisig versucht, sein Package zu verkaufen, was die Rendite des späteren Betreibers absenkt auf 4 oder 5% und die Gewinn des Projektierers entsprechend erhöht. Der Projektierer verkauft also die Windanlage, die ihn 5 Millionen gekostet hat, mit dem EEG-Package für 10 Millionen. Und diese 10 Millionen sind dann 3-4 Millionen Gewinn, 2 Millionen netto ungefähr, ja, bei den Großanlagen heutzutage. Und der Betreiber später, der muss dann 20 Jahre gucken, dass er seine Investment, die er getätigt hat, wieder zurückbekommt. Und je länger die Anlage läuft, ohne Probleme, umso besser. Je schlechter der Standort, je mehr Probleme, auch technisch, umso schlechter. Und dann kann natürlich der Projektierer nie pleite gehen, aber der Betreiber später, wenn er die Anlage zu teuer eingekauft hat, mit falscher Kalkulation, kann natürlich insolvent werden. Das kann sein. Wäre nie passiert, wenn der Projektierer selbst es 20 Jahre betreibt, weil die EEG-Vergütung so hoch ist, dass er eine gute Rendite hat, auch über die 20 oder 25 Jahre. Aber das passiert eben nicht. Der Projektierer macht das schnelle Geld, bauen, genehmigen, EEG-Vergütung einkassieren, verkaufen und weg. Und der Betreiber muss gucken, dass er 20 Jahre das Geld zurückholt. Und da sind die Gewinne, die Projektiere sind die Gewinne. Die Betreiber später, wo dann die Bürgergesellschaften und die Gemeinden sollen sich an der Betreibergesellschaft, ist ja lächerlich, das sind Almosengeschäfte. Das richtige Geld wird bei den Projektierern verdient. Und die lassen natürlich Closed Shop keinen an seine Gewinne ran. Also es ist ein weites Feld und die RWE macht das ja, der RWE ist einerseits Projektierer und verkauft dann intern eine Betreibergesellschaft. Die machen also auch so ein Geschäft, was ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Aber es wird fast immer verkauft, um diese Gewinne zu realisieren und dann muss der Betreiber gucken, wo er bleibt. Die Gemeinde hat einerseits gemeindliches Einvernehmen zu erteilen, was, wenn sie es verweigert, kann der Kreis dies ersetzen. Das ist heutzutage fast kaum noch möglich, das gemeindliche Einvernehmen zu verweigern. Und die Gemeinde hat zwei Möglichkeiten. Neuerdings gibt es den § 6 EEG, da kann die Gemeinde 0,2 Cent von den 10 Cent, die in der Regel bezahlt werden, 0,2 Cent bekommen von dem Betrieb der Windanlage vor Ort. Und diese 0,2 Cent sind so geregelt, dass der Betreiber sie an die Gemeinde zahlt, aber der Betreiber bekommt sie von der Bundesnetzagentur erstattet und die Bundesnetzagentur nimmt das Geld über die Netzentgelte ein, die wir wiederum alle bezahlen. Also das Geld macht einen Kreislauf. Ja? Die Gemeinde bekommt 0,2 Cent, die zahlt der Betreiber. Der Betreiber bekommt das von der Bundesnetzagentur erstattet. Die Bundesnetzagentur stellt das Geld in die Netzentgelte ein. Die Netzentgelte werden uns jedes Jahr über den Strompreis mit in Rechnung gestellt. Also im Grunde linke Tasche, rechte Tasche. Wir zahlen das nur 0,2 Cent. Und das ist natürlich ein Almosen im Vergleich zu den restlichen 10 Cent, die die Projektierer und Betreiber untereinander aufteilen. Und die andere Möglichkeit ist, dass die Gemeinde Grundstücke hat, um die Grundstücke zu verpachten. Und da ist es so, dass am 27.12.22 die EEG-Vergütung um 25% angehoben wurde. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil im Jahre 2022 ja die EEG-Lobby aufgrund der damaligen hohen Energiekrise etwa 10 Milliarden Euro Übergewinne gemacht hat. Und da haben sich Lindner und Habeck geweigert, diese Übergewinne abzuschöpfen, was möglich gewesen wäre. Haben sie nicht gemacht. Also 10 Milliarden hat man der Windlobby überlassen. Und bei den Bauern macht man heute wegen 1 Milliarde Riesentirks. Mit anderen Worten, diese 10 Milliarden hat die Lobby bereits bekommen. Super Geschäft, die wissen gar nicht, wohin mit ihren Gewinnen. Und dann kriegen die am 27.12.22 noch einmal eine 25% Erhöhung der EEG noch obendrauf. Also ein zweites Geschenk. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschah, dass das tatsächlich passierte und so. Und mit diesen 25% zusätzlich EEG sind seitdem die Pachten explodiert. Weil der Projektierer hat natürlich, um an die Grundstücke ranzukommen, jetzt mehr Geld, um zu bieten, um an die Grundstücke, die besonders attraktiv sind, dafür Geld zu zahlen. Und inzwischen sind die Pachten in den letzten zwei Jahren explodiert. Es sind also Gebote inzwischen durch die hohe EEG-Vergütung, die wir auch alle bezahlen nach für über den Strompreis. Diese hohe EEG-Vergütung hat dazu geführt, dass für die 5-6 Megawatt-Anlagen von 250 Meter Höhe bis zu 500.000 Euro Pacht pro Jahr pro Anlage gezahlt werden. Das sind also auf 20 Jahre Betrieb einer Anlage 10 Millionen Euro Pacht pro Anlagenstandort. So, und bei dem Geld sagt keiner mehr nein. Gibt es nicht.
Soweit also Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion der Gesellschaft Fortschritt in Freiheit. Die vollständige Diskussion finden Sie auf YouTube unter dem Titel Energiewende oder Energieende. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder mit einem aktuellen Wecker dann wieder, wenn Sie mögen.